ZIP-FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazie a te.
ZIP-FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP-FM mit der Sendung vom Freitag, den 4. November 2011. Die heutige halbe Stunde wurde zusammengestellt von Sakura vom Transgender Radio aus Berlin und ich bin auch am Mikrofon. Die heutigen Themen: Braucht der Iran deutsche Wirtschaftshilfe? Das ist zumindest die Absicht der einflussreichen Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Die Menschenrechte und andere politische Erwägungen scheinen dabei zweitrangig zu sein. Dazu ein Interview mit dem Bündnis Stop the Bomb. 100.000 Tonnen Atommüll im Atlantik. Ein Bericht über das größer werdende Problem des im Meer versenkten Atommülls. Hells Angels als StreikbrecherInnen über die fragwürdige Streikbekämpfung des Krankenhauses Charité, an dem das Land Berlin die Mehrheit der Anteile besitzt, gibt es dann im nächsten Interview. Straflosigkeit für die Mächtigen, zur Rechtsstaatlichkeit in Nepal und zur Lage dort 5 Jahre nach dem Sturz des alten Regimes. Und zum Schluss gibt es dann noch einige Antifa-News. Nun zuerst einmal zum Iran. Am 26. Januar fand auf Einladung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP, ein sogenanntes Expertengespräch zur Frage wirtschaftlicher Zusammenarbeit mit dem iranischen Regime statt. Ziel der Expertenrunde war es, zu diskutieren, wie die Zusammenarbeit mit dem Iran vorsichtig ausgebaut werden kann. Pi Radio aus Berlin sprach mit Jonathan Weckerle vom Bündnis Stop the Bomb über die Hintergründe. Und die erste Frage ist, wie es denn überhaupt zu so einer Einladung kommen kann.
Ja, das ist eine gute Frage. Die deutet hin auf den Kontrast zwischen dem, was man bei oberflächlicher Betrachtung annehmen sollte, wie die deutsch-iranischen Beziehungen sind, beziehungsweise wie sie dann etwa von Angela Merkel bei ihrer Rede in der Knesset, also im israelischen Parlament, oder danach im US-Senat geschildert werden, wo also sehr harte Worte gegen Iran gefunden werden. Aber wenn wir uns andere Ebenen anschauen, dann ist es keineswegs so, dass die Beziehungen zwischen Deutschland und Iran schlecht sind. Im Gegenteil, gibt es da ganz intensive und auch positive Beziehungen.
Nun hat ja diese Gesellschaft, also ich sag's doch mal, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, ja, zu diesem Treffen eingeladen, wo der Vizewirtschaftsminister des Iran da gewesen ist. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, es wird ja nicht jedem geläufig sein, was ist denn das für eine Gruppe oder für eine Organisation?
Nun, die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik ist eines der großen Politikberatungs- und Forschungsinstitute, wie der Name es sagt, eben mit Schwerpunkt Außenpolitik, sehr etabliert, sehr gut international vernetzt und Herausgeber der Zeitschrift Internationale Politik, die ja im deutschsprachigen Raum vielleicht die wichtigste außenpolitische Zeitschrift darstellt.
Nun hat sich ja dieser FDP-Typ halt getroffen, der Rainer Stinner, also von der FDP-Bundestagsfraktion, ja, mit diesem Vizewirtschaftsaußenminister. Was ist denn da rausgekommen bei dieser Expertenrunde, wenn die sich mit denen treffen? Was kann man sich da so vorstellen? Was sind denn so die Ergebnisse von solchen Treffen oder von diesem ganz besonders?
Also erstmal, Herr Rainer Stinner hat sich nicht getroffen, er hat nämlich abgesagt. Offizielle Begründung waren Terminprobleme. Es mag aber auch sein, dass unsere Proteste im Vorfeld dazu beigetragen haben, dass er abgesagt hat. Die ganze Veranstaltung war nämlich auch nicht öffentlich. Das hätte alles nicht rauskommen sollen. Und wir haben da sozusagen die Spielverderber gespielt. Jedenfalls, Herr Stinner war nicht da. Es waren dafür einige Journalisten da, die darüber berichtet haben. Meines Wissens nach wird auch morgen in der Jungle World ein Artikel erscheinen. Und da wurde die Diskussion geschildert und es ist wirklich ein Armutszeugnis, wenn man sich diese Berichte anschaut. So wurde zum Beispiel der iranische Minister mit der These konfrontiert, dass ja die vielen öffentlichen Hinrichtungen schlecht für den Tourismus seien. Und auf diese Art und Weise wurde sozusagen jemand, der wirklich zum engen Kreis von Ahmadinejad gehört und genau weiß sozusagen, was er macht und wie viel Blut das Regime an den Händen hat, sozusagen versucht mit solchen Argumenten von seinem Tun abzubringen. Das ist natürlich lächerlich. Weiter ist es eben ein interessanter Kontrast zu sehen, wie in den deutschen Medien und in den iranischen über dieses Treffen berichtet wurde, während in deutschen Medien teilweise noch verbreitet wurde, dass es eben um Menschenrechte ging, konnte in den iranischen Staatsmedien verbreitet werden, ja, unser Minister ist da hingegangen, er hat sich getroffen, man hat sehr gut über Kooperation geredet und man konnte sozusagen in den Iran hinein signalisieren, schaut her, wir sind nicht isoliert, wir werden respektiert, die Leute reden mit uns, die Leute wollen mit uns kooperieren. Und das ist natürlich eine unglaubliche Entmutigung, insbesondere für die iranischen Regimegegner.
Wie schätzt du denn ein, wie kann eigentlich dieses Expertengespräch, wie sich es ja genannt hat, ja, wie kann man das so im Rahmen der neueren deutschen Außenpolitik gerade jetzt mit Schwarz-Gelb irgendwie verorten?
Was man sehen kann, ist eine gewisse Kontinuität, die sich ja eben dadurch darin besteht, dass man die Politik der USA und auch Israels sehr kritisch sieht. Das heißt, die Politik, die wirklich gegen das Regime gerichtet ist, zur Schwächung und Delegitimierung des Regimes zum Ziel hat, das wird eigentlich abgelehnt und es wird stattdessen immer verbreitet, nein, wir müssen eigentlich eine Dialogstrategie fahren, eine Kooperationsstrategie und das würde sehr viel bessere Ergebnisse bringen. Implizit wird damit aber immer gesagt, dass die iranische Regierung eben eine legitime Regierung ist, das heißt, sie wird anerkannt, man setzt nicht auf die Freiheitsbewegung. Und auch viele andere Bereiche wie die Bedrohung Israels, der Antisemitismus des Regimes, die Ideologie des Regimes, die Menschenrechtsverletzungen, der auch internationale Terror, das wird alles heruntergespielt und spielt eigentlich in der Analyse und für die empfohlenen Politikstrategien keine Rolle.
Du hast vor der Sendung mir gesagt, du würdest gerne noch auf was hinweisen. Am 8. November soll noch was stattfinden?
Genau, ich möchte noch hinweisen, dass es am nächsten Dienstag nochmals Proteste geben wird, diesmal gegen eine Veranstaltung, bei der eben für den Ausbau des deutsch-iranischen Handels geworben werden soll. Eine hochrangige iranische Wirtschaftsdelegation wird in Berlin sein. Der iranische Botschafter wird auch dort sein. Die Details werden morgen auf unserer Webseite stopthebomb.net veröffentlicht werden. Das Ganze wird in Berlin stattfinden, in der Nähe der iranischen Botschaft, so viel kann ich schon mal sagen. Und es wäre wirklich sehr wichtig, dass viele Leute dort teilnehmen. Es wird vermutlich auch wegen der Uhrzeit auf jeden Einzelnen und jede Einzelne ankommen. Und ich bitte euch alle, herzlich zu kommen und den Termin weiter zu verbreiten.
Die Bedrohung durch im Meer entsorgten Atommüll nimmt zu. Fast 7.500 Container mit radioaktivem Müll hat allein die Schweiz im Atlantik versenkt. Das war vor allem in den 70er Jahren. Vor der Atlantikküste versenkten damals die Industrieländer Westeuropas über 100.000 Tonnen. Die Öffentlichkeit wusste nichts davon. Anfang der 80er Jahre begann Greenpeace mit spektakulären Bootsaktionen auf das Problem aufmerksam zu machen. Erst 1983 wurde die Versenkung von schwach und mittelstark radioaktiv verseuchtem Abfall ins Meer gestoppt. In einer Reportage des deutschen Fernsehens ARD wurde nun aufgezeigt, dass die Folgen dieser Umweltverschmutzung von damals noch lange nicht ausgestanden sein könnten. Radio Rabe aus Bern hat sich darüber mit Sabine von Stocker unterhalten. Sie ist Spezialistin im Bereich Atommüll. Sie hat eine Studie der Internationalen Atomenergiebehörde unter die Lupe genommen.
Diese Studie zeigt ganz klar, dass die Schweiz nach England eigentlich am meisten Müll von allen europäischen Ländern in den Atlantik versenkt hat. Das zeigt vor allem, dass die Schweiz versucht hat, sich von diesem Problem zu lösen und nach dem Prinzip aus den Augen, aus dem Sinn, weil es schon damals klar war, dass die ganze Herausforderung rund um den Atommüll eigentlich für menschliches Denkvermögen nicht lösbar ist. Dieser Müll strahlt 1 Million Jahr und es ist eigentlich bis heute nicht klar, was wir damit machen wollen.
Und was fordern Sie jetzt von der Schweiz in Bezug auf den Atommüll im Atlantik?
Der Atommüll im Atlantik soll natürlich nicht einfach vergessen gehen werden, sondern man soll sich nach Lösungen umsuchen, wie man mit der Verseuchung umgehen kann. Man muss auch heute die Verantwortung wahrnehmen, was aber noch fast wichtiger ist, weil ich denke, der Müll im Atlantik, der ist nun jetzt dort, ist, dass man nicht wieder den gleichen Fehler macht für den zukünftigen Müll. Und heute ist ja die Idee, dass man den Müll im Untergrund vergrabt und dann auch wieder dort vergisst. Und genau das soll nicht wieder geschehen. Man soll den Müll irgendwo lagern, wo man auch bewachen kann, wo man auch das Lager korrigieren kann. Und das sieht die Nagra heute nicht vor.
Wie ist es dann jetzt bei der Lagerung in der Tiefsee? Sind diese Container einigermaßen sicher dort oder gibt es dort auch Lecks?
Die meisten Container werden leer wieder gefunden. Das heißt, der ganze Inhalt ist weg und ist irgendwo im Meer verteilt. Man hat auf das Prinzip der Verdünnung gehofft. Doch die einzelnen Radionuklide, gerade wenn es zum Beispiel um Plutonium geht, sind extrem gefährlich. Das heißt, das Meer ist in einem gewissen Maße verseucht. Das ist auch nachweisbar bei den Fischen und kommt sozusagen auf uns zurück, weil wenn wir Fische essen, essen wir auch diese Radionuklide. Und das ist genau das, was eigentlich der ganze Skandal ist.
Im Krankenhaus Charité in Berlin wird seit fast 2 Monaten gestreikt. Genauer gesagt bei der Servicegesellschaft CFM. Die CFM bietet alle nichtmedizinischen Dienste an, die in einer Klinik anfallen. Diese Gesellschaft wurde vor 5 Jahren auf der Charité ausgegliedert und zum Teil privatisiert. Die Hälfte der Servicegesellschaft gehört dem Land Berlin, die andere Privatbetreibern. Bei dem Streik geht es um gerechtere Löhne und um einen Tarifvertrag mit allen Beschäftigten. Die Charité geht nun ziemlich rabiat gegen den Streik vor. Gewerkschafter werden zum Beispiel daran gehindert, die Klinik zu betreten. Und dafür sollen von einer privaten Sicherheitsfirma sogar dubiose Motorradrocker eingesetzt worden sein. Pi Radio aus Berlin sprach darüber mit Uwe Ostendorf. Er ist als Sekretär bei der Gewerkschaft Verdi für die Kliniken zuständig. Die erste Frage war, wie denn im Moment die Situation beim Streik ist.
Ja, trotz dessen, dass die Geschäftsführung beteuert, dass es an uns läge, dass es zu keinen weiteren Gesprächen kommt, ist von Seiten der Geschäftsführung bis jetzt gar nichts zu hören. Man versucht, das Problem auszusitzen und man verweist mit dubiosen Beispiel darauf, dass doch eigentlich ausreichend viel Geld bezahlt würde, beziehungsweise dass die Tatsache, dass so wenig bezahlt wird, üblich sei in der Branche, wobei man bei Branche nicht etwa die Krankenhausbranche zugrunde legt, sondern zum Beispiel die Tarife, die zum Beispiel im Gaststättengewerbe, also in Kneipen und Restaurants gezahlt werden, was man dann einfach mit der Patientenverpflegung in einem Krankenhaus gleichsetzt.
Nun habt ihr ja, so war es zumindest heute zu lesen, unter anderem in der Berliner Zeitung, ziemlichen Stress gehabt, also irgendwelchen Stress mit Wachschützern. Was war denn da genau los und wie haben die sich verhalten?
Ja, es ging eigentlich schon am ersten Tag los. Zu unserer aller großen Verwunderung standen dort plötzlich sehr martialisch aussehende junge Männer vor uns, sag mal mit Anabolika gestärkten Muskelpaketen, in schwarz gekleidet, dunkle Sonnenbrille, einzelne sogar mit Motorradkutte, also so Harley-Davidson-Jacken oder auf jeden Fall sehr martialisch im Auftreten, haben sich hinter oder neben unseren Streiklokalen aufgebaut, sind uns auf Schritt und Tritt gefolgt und haben einfach sehr abschreckend gewirkt auf die Streikenden, so dass etliche Leute dadurch auch verängstigt gewesen sind. Und wie wir heute von der Berliner Zeitung erfahren konnten, gibt es da offensichtlich Querverbindungen zu Hells Angels. Wir selber können das jetzt nicht bestätigen. Das, sage ich mal, entzieht sich jetzt unserer Kenntnis. Wir können nur sagen, also das martialische Auftreten war zum einen ein Problem gewesen. Dann sind unsere Streikaufrufe zerrissen worden. Da gibt's, das können wir auch mit Fotos belegen. Die sind dann in den Müll gewandert. Merchandising-Material der Gewerkschaft ist entwendet worden und sollte dann angeblich zur Fundstelle gebracht werden. Das haben wir dann auch wieder eingefordert und auch erhalten. Es ist insgesamt so, dass sobald wir ins Gespräch mit noch arbeitenden Mitarbeitern kommen, sehr häufig dann die entsprechenden Vorarbeiter auftreten, eskortiert eben von jenen sehr martialisch auftretenden jungen Herren.
Das klingt ja alles ziemlich krass, was ihr da irgendwie erlebt. Man muss ja überlegen, dass die Charity Facility Management, mit der ihr ja verhandelt, ja, die gehört ja immerhin zur Hälfte dem Land Berlin. Deswegen meine Frage an dich, was erwartet denn ihr jetzt vom Senat?
Also wir erwarten vom Senat und haben ihn auch schon da mehrfach darauf hingewiesen, dass solche Geschichten aufhören. Es kann ja nicht sein, dass in einem öffentlichen Unternehmen also solche frühkapitalistische Methoden angewandt werden. Es beschränkt sich allerdings nicht nur auf eben diese komische Security-Firma, sondern Leute werden bedroht, also mit der Kündigung bedroht, Leute, die befristete Arbeitsverträge haben, was eben auch sehr viele sind, also mehrere hundert bei der CFM. Denen wird gedroht, dass eben ihr Arbeitsvertrag ausläuft, wenn sie streiken. Und inzwischen gibt es auch schon erste Fälle, wo das auch der Fall ist. Die Leute haben also keine Verlängerung bekommen, obwohl das eigentlich üblich wäre, nach einem Jahr nochmal verlängert zu werden, bis zu 2 Jahren. Und das lässt man dann auslaufen und schreibt die Stelle einfach wieder neu aus. Was ja auch sozusagen in der Beugung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes ist. Leute, die gestreikt haben und sich haben einschüchtern lassen und zurückgekehrt sind nun damit konfrontiert, dass sie auf andere Arbeitsplätze zur Bestrafung zwangsversetzt werden. Bis dahin, dass wir schon den Fall hatten, dass ein Schwerbehinderter, der gar nicht 8 Stunden lang gehen und laufen kann, plötzlich 8 Stunden lang Betten schieben sollte und nur die Intervention der Schwerbehindertenvertretung da noch Schlimmeres verhindert hat. Also es wird mit allen Mitteln versucht, Leute vom Streik abzuhalten.
Nach dem Sturz des Königs lebt Nepal ohne verabschiedete Verfassung. Seit 5 Jahren ist Nepal eine demokratische Bundesrepublik mit 25 aktiven Parteien im Parlament. Doch die Parteien können sich nicht auf eine Verfassung einigen. Nach wie vor gilt die Übergangsverfassung. Die Frist für die Eingabe der neuen Verfassung wurde bereits 3-mal verlängert. Verschiedene Organisationen kämpfen in Nepal gegen Straflosigkeit und für die Einhaltung der Menschenrechte. Doch wie kann man das durchsetzen? Das wollte Chiyan Makai von Radio Rabe aus Bern von Mandira Sharma wissen. Die nepalesische Juristin ist aktiv in der Menschenrechtsorganisation Advocacy Forum.
We are promoting this accountability by contesting deeply rooted culture of impunity in Nepal, because those people who are in power are never be brought to justice for the crimes that they committed.
Nach dem politischen Umbruch in Nepal habe man gehofft, dass vor dem Gesetz nun alle Menschen gleich sein würden. Man habe gehofft, dass alle Menschen Zugang zum Rechtssystem haben würden. Das sei bis jetzt nicht der Fall und deshalb biete das Advocacy Forum Opfern von Menschenrechtsverletzungen juristische Unterstützung an. Derzeit gilt in Nepal eine Übergangsverfassung, in der festgeschrieben ist, dass die Menschenrechte in Nepal eingehalten werden müssen. Doch in nepalesischen Gefängnissen würde nach wie vor täglich gefoltert.
Our constitution says that every accused has a right to consult their lawyers. They should not be subjected to any kind of torture or illegal.
Dass Menschen im Gefängnis gefoltert werden und keinen Rechtsbeistand erhalten, das müsse sich ändern. Deshalb besuchen die Mitglieder des nepalesischen Advocacy Forum regelmäßig Haftanstalten, um zu beobachten, was dort passiert und zu dokumentieren, was sie sehen. Und man helfe Menschen, die gefoltert wurden, damit sie die Verantwortlichen anklagen können. Das Advocacy Forum hilft auch Opfern von Menschenrechtsverletzungen, die vor dem politischen Umbruch in Nepal passiert sind. Es gebe viele Hinterbliebene von Getöteten und von Menschen, die verschwunden sind. Was mit ihren Angehörigen passiert ist, sei nie aufgerollt worden. Viele Menschenrechtsverletzungen in Nepal habe man nie untersucht. Die Rechtsanwältin Mandira Sharma sagt, dass es äußerst schwer sei, jemanden bei der Polizei anzuzeigen. Deshalb müsse man immer direkt ans Gericht gelangen und dort Druck machen, damit ein Fall neu aufgerollt wird. Damit ein Fall überhaupt aufgerollt wird. Doch mit ihrer Arbeit machen sich die Anwältinnen und Anwälte des Advocacy Forum nicht nur Freunde. Es komme öfters vor, dass sie unter Druck gesetzt würden, dass man versuche, sie davon abzuhalten, Verfahren gegen Politiker einzuleiten, die Menschenrechte verletzt haben.
Laws are always used in favor of rich people, those who are in power, against those poor or have no voices in the system.
Die nepalesische Übergangsverfassung würde die Reichen und Mächtigen begünstigen. Die armen Menschen hingegen würden nicht angehört und seien durch die Verfassung benachteiligt. Gegen außen jedoch würde die nepalesische Regierung stets betonen, dass sie darauf bedacht sei, die Menschenrechte einzuhalten und dass in Nepal vor dem Gesetz alle gleich seien. Die Anwältin Mandira Sharma sagt, damit das auch Wirklichkeit wird, brauche es noch eine Menge Arbeit.
Zum Abschluss dieser Sendung gibt es nur noch einige Antifa-News von Radio Korax aus Halle.
Und die Antifa-Nachrichten beginnen auch in dieser Woche mit einem Blick in das, was man deutsche Realität nennen könnte, denn am 26. Oktober, also in der letzten Woche, verurteilte das Landgericht Rostock zwei Betreiber des Internetportals Altermedia zu Haftstrafen. Der deutschsprachige Ableger von Altermedia International war seit 2002 online und der 47-jährige Axel Möller wurde zu einer Haftstrafe von 2,5 Jahren verurteilt. Der 30-jährige Mitangeklagte Ruprecht Polenz, der vor Gericht bekundete, er sei im Sommer 2010 aus der rechten Szene ausgestiegen, erhielt 2 Jahre und 3 Monate. Die beiden Administratoren des Internetportals waren wegen Volksverhetzung bereits vorbestraft. Der Prozess hatte Anfang Oktober begonnen. Die Betreiber des Neonazi-Portals mussten sich wegen insgesamt 48 Straftaten vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft nannte in ihrer Anklage als Straftaten unter anderem Holocaustleugnung, NS-Verherrlichung, die Verunglimpfung von Opfern des NS-Regimes und den Aufruf zu rassistisch motivierten Gewalttaten. Möller und Polenz wurden wegen Volksverhetzung, Aufruf zu Straftaten, Beleidigung und der Verwendung verfassungsfeindlicher Parolen dann letztendlich verurteilt. Mit dem Urteil folgte der Richter übrigens auch dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Und ein Jahr nach dem Angriff auf eine Zirkusfamilie in Brandenburg, genauer in Milmersdorf, hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen 5 Bewohner des Dorfes erhoben. Wie der Direktor des Amtsgerichts Prenzlau mitteilte, werden ihnen Volksverhetzung, Sachbeschädigung und versuchte Nötigung zur Last gelegt. Die zum Teil jugendlichen Täter sollen Kinder der Artisten zunächst fremdenfeindlich beschimpft und dann mit Steinen angegriffen haben. Darüber hinaus seien zahlreiche Wohnwagen beschädigt worden. Wegen des Übergriffs im September 2010 hatte die Familie unter Polizeischutz kurze Zeit später ihre Zeltstadt abgebaut und das Brandenburger Dorf Milmersdorf verlassen. Und von Brandenburg schauen wir nach Thüringen. Dort findet nämlich der 21. antirassistische und antifaschistische Ratschlag statt. Das ist etwas, was schon seit Jahren versucht, jenseits aktueller Anlässe und Debatten, sich Zeit zu nehmen, miteinander zu diskutieren, sich auszutauschen quasi aktuell zu schauen auf das, was antifaschistische Arbeit ausmacht, zum Beispiel in Thüringen, zum Beispiel in Gera. Und dort schauen wir jetzt tatsächlich auch hin. Wir hören einen der Organisatoren des Antifa-Ratschlags in Gera.
Also ich denke, zum einen ist es wichtig, gerade auch in Gera ein Zeichen zu zeigen gegen Nazis, aber genau wie der Ratschlag, dass er auch möchte, sich eben nicht nur gegen Nazis zu stellen, sondern auch das Feld auf gesellschaftliche Probleme und Konflikte zu erweitern, würde ich denken, ist es deshalb wichtig, dass es halt ja wichtig ist, sich über diese Probleme, über diese derzeitigen Tendenzen wie Sozialchauvinismus, Rassismus oder das Extremismus-Konzept zu wehren. Da ist der Ort erstmal uninteressant. Aber dieses Jahr ist es halt Gera, wie es letztes Jahr Saalfeld war. Und deswegen sollte man nach Gera kommen. Zum einen, um halt auch die örtliche Arbeit zu unterstützen. Und zum anderen, um die gesellschaftliche Auseinandersetzung über die gesellschaftlichen Probleme zu thematisieren.
Ja, so viel zu den Hintergründen des 21. antirassistischen und antifaschistischen Ratschlags, der am Freitag in Thüringen, genau in Gera, stattfindet. Das vollständige Programm, Informationen und inhaltlich ist das tatsächlich auch spannend und meint mehr als nur so ein relativ stumpfes Gegen-Nazi-Sein. Gibt es im Internet ratschlag-thüringen.de, da die Adresse oder einfach in der Suchmaschine des Vertrauens Ratschlag und Thüringen suchen. Und ebenfalls an diesem Wochenende, am kommenden Wochenende, findet etwas statt, was nun unsere Aufmerksamkeit hat. Der Großkampftag der russischen Nationalistinnen nämlich. Am Freitag wollen mehrere Organisationen sogenannte russische Märsche durchführen. Russische Märsche, die seit Tagen geplant sind, seit Wochen geplant sind, seit Monaten geplant sind. Das heißt Kundgebung, Demonstrationen und vermutlich auch Übergriffe wird es geben. Alles Weitere hören wir von Ute Weinmann, die seit Jahren für Radio Korax immer wieder Auskunft gibt aus Moskau. Wir hören Ute Weinmann zur Feier der russischen Volkseinheit zum Großkampftag der russischen Nationalistin, der diesem Wochenende stattfinden wird.
Es geht in Russland sehr viel in den ganzen letzten Monaten und nochmal insbesondere durch die Krise sehr stark irgendwie darum, dass Russland überfremdet wird, ja, und zwar durch Immigranten. Ja, das ist ein Thema schon in den ganzen letzten Jahren. Es gibt sehr viele Immigranten in Russland, Arbeitsmigranten, meistens vor allem aus Mittelasien. Ja, und damit sind viele sehr unglücklich. Die wirtschaftliche Situation ist angespannt, also trotz besserer Wirtschaftsdaten. Und Migranten gehören zu den Sündenböcken, zumindest mal jetzt aus der Sicht irgendwie derjenigen, die ihre Arbeit verlieren können. Auch, also es gibt wenig Analyse dazu, aber sagen, es gibt eben viele Diskussionen genau zu dem Thema Migranten und dass der Zustrom, die Zuwanderung von Migranten eingeschränkt werden muss und dass Russland eben nicht zu sehr überfremdet wird. Das richtet sich auch gegen chinesische Arbeiter, die oder Händler, die nach Russland kommen. Und dann ist mein Eindruck ist, dass dieses Thema immer dann sehr aktuell wird, genau wenn es sozusagen darum geht, nicht zu argumentieren darüber, warum die Situation, also gerade in wirtschaftlicher Hinsicht, also es wird darüber schon gesprochen, aber viel auch sagen, eben versucht nicht zu analysieren, was eigentlich passiert. Ja, also und jetzt um den 4. November rum, der ist eben, wie gesagt, jetzt schon seit mehreren Jahren Feiertag, den sich, und das war schon am Anfang eigentlich auch relativ klar, von Anfang an immer an diesem Tag eigentlich nur also nationalistische, rechtsradikale Gruppen an dem Tag demonstriert. Das war jetzt zum ersten Mal teils anders, aber an dem Tag äußert sich das besonders. Aber es gibt natürlich dann auch so, also vielleicht in der großen Öffentlichkeit weniger bekannt, aber dennoch sehr wichtige Personen, die als Berater fungieren, wie Alexander Dugin, der seinerzeit mal die Nationalbolschewistische Partei mitgegründet hat, oder als Chefideologe, der sich aber da längst von abgeseilt hat und inzwischen einen sehr guten Posten als Professor der Moskauer Staatsuniversität hat, als Berater fungiert. Solche Leute sind in der Beziehung sehr wichtig, aber es sind auch, was weiß ich, Schirinowski ist auch immer noch im Rennen, den man im Westen ja auch ganz gut kennt, schon seit vielen Jahren. Und so das Thema Russland, Überfremdung und Russland ist umzingt von Feinden, das ist ein Thema, das taucht ständig auf. Und ich habe den Eindruck, dass es durch die Krise noch mehr geworden ist.
Ja, ein Thema, was auch am kommenden Wochenende in Russland, vor allem in Moskau, wieder auftauchen wird, ganz präsent sein wird. Nämlich da gibt es Feiern der russischen Volkseinheit. Jede Menge russische Märsche, die es geben wird. Ein Tag voller Widerlichkeiten von diesen organisierten russischen Märschen hin zu Konzerten von Nazi-Bands. Ein Einblick, den uns hier Ute Weinmann gegeben hat in das, was man durchaus Realität nennen könnte oder einen Teil der Realität nennen könnte in Russland.
Das war ein Beitrag von Radio Korax aus Halle und das war es auch schon wieder mit einer halben Stunde ZIP-FM. Verantwortlich für die heutige Sendung ist Sakura vom Transgender-Radio aus Berlin. Weitere Infos, die einzelnen Beiträge sowie die Gesamtausgabe von ZIP-FM findet ihr unter freie-radios.net. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.